Wie schaffen wir trotz einer nicht durchgehend positiven Customer Experience eine hohe Kundenloyalität? Was alles braucht es, um negative Erlebnisse an einzelnen Touchpoints zu kompensieren? Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Beyond CXM, Customer Experience Management weitergedacht. Mein Name ist Daniel Renkli, Marketing und CX gehören zu meinen Passionen. Mit diesem Podcast und der in den sozialen Medien fortgeführten Diskussion will ich zusammen mit meinen Gästen das Thema Customer Experience Management weiter beleuchten und weitertragen aus der bestehenden CX-Community hinaus. Zu Gast bei mir ist heute Sven Neveling, Head of CRM Strategy and Loyalty Programs bei der DB Fernverkehr. Herzlich willkommen, Sven.
Hallo Daniel, schön, dass ich heute bei dir sein darf.
Ja, Sven, du arbeitest seit 2006 bei der Deutschen Bahn und bist seit 2017 als Leiter CRM-Strategie und Kundenbindungsprogramme, unter anderem für das Produktmanagement von Bahnbonus, dem Kundenbindungsprogramm der Deutschen Bahn, zuständig. Studiert hast du an der Universität Münster und bist ursprünglich gelernter Bankkaufmann. Sven und ich kennen uns übrigens von einem Roundtable Marketing Tech Summit Berlin, den ich kürzlich moderieren durfte. Ja, Sven, erzähl uns doch noch etwas mehr über dich.
Ja, erstmal, Daniel, möchte ich auch gerne nochmal sagen, das war ein sehr spannender Roundtable, den wir da gemeinsam hatten. Und dir auch vielen Dank heute für die Einladung. Ich freue mich natürlich tatsächlich über das Thema zu sprechen. Das haben wir auch beim Roundtable ja schon getan. Zu mir, wer bin ich so persönlich, dass die Zuhörer mich ein bisschen besser kennenlernen? Ich wohne in Sulzbach am Taunus, das ist in der Nähe von Frankfurt, ein kleines Örtchen. Habe zwei Kids. Reise sehr gerne, bin ein großer Fan der Nordseeinseln, muss ich sagen. Auch in Deutschland kann man einen tollen Urlaub machen. Und das Schöne ist, man kommt natürlich auch mit der Bahn hin. Also ich fahre auch privat, bin ich total überzeugt von dem Produkt meines Arbeitgebers. Und mache das natürlich nicht die ganze Zeit, sondern am Wochenende trifft man mich auch manchmal mit dem Taunus. Da habe ich dann den Jogging-Schuhe an und versuche ein bisschen mehr der Umgebung zu erkunden.
Spannend. Ja, es ist die Deutsche Bahn ja immer wieder mal in der Kritik wegen Verspätungen und Ausfällen und das nicht ganz so unrecht, wie ich kürzlich gerade wieder einmal auf einer Fahrt von Köln nach Basel feststellen musste. Aber irgendwie geht es mir schon fast so wie vielen anderen Passagieren, mit welchen ich dank diesen Pannen ins Gespräch kam. Man hegt schon fast Sympathie für die Deutsche Bahn und hat Mitleid mit dem Personal, das in der Regel von empathisch bis witzig gekonnt auf Fehlleistungen reagiert und natürlich auch mitzuleiden hat. Trotzdem wünschen sich selbstverständlich alle eine bessere Bahn. Wer will denn nicht rechtzeitig zum nächsten Termin kommen oder zu Hause sein? Was tut denn die Bahn aktuell, um besser zu werden, Sven?
Also ich hoffe erstmal, dass nicht nur fast Sympathie geweckt werden für das Unternehmen, sondern tatsächliche Sympathie. Und es gibt natürlich auch viele Menschen. Und das ist, da sind wir auch sehr froh, die für die Deutsche Bahn auch große Sympathie hegen. Auf der anderen Seite ist natürlich ganz klar, erfüllen wir nicht immer den Anspruch, den wir selber haben in Bezug auf die Pünktlichkeit. Die lag im letzten Jahr tatsächlich unter 70%, und da haben wir natürlich einen anderen Anspruch, ganz klar, und wollen da auch eine gute Customer, ein gutes Kundenerlebnis dann unseren Kunden bieten. Was tun wir ganz konkret, weil wir das natürlich in der Zukunft auch verbessern wollen? Zum einen arbeiten wir natürlich daran, irgendwie pünktlicher zu werden. Das ist natürlich irgendwie das Wichtigste. Und da gibt es sowohl bei der DB Fernverkehr ein großes Investitionsprogramm. Wir investieren gerade massiv in neue Fahrzeuge, in neue ICEs, moderne ICEs. Damit bauen wir die Flotte aus, werden da robuster, und auf der anderen Seite verjüngen wir auch die Flotte. Das ist auch ganz wichtig. Wir haben aktuell ein relativ hohes Alter in unserer ICE-Flotte, und die wird jetzt kontinuierlich verjüngt, und dieses Investitionsprogramm ist schon längst gestartet, und die Züge, die gehen uns ja auch sehr regelmäßig zu. Alle 3 Wochen bekommen wir einen neuen ICE-4. Das ist ein Zug der neuesten Zuggeneration. Zudem ist auch gerade das größte Investitionsprogramm seit der Bahnreform ins Schienennetz auf den Weg gebracht worden, auch von der Bundesregierung. Da werden irgendwie rund 40 Milliarden investiert, und das ist natürlich auch ganz wichtig, weil viele Verspätungen kommen auch dadurch zustande, dass einfach in den letzten Jahrzehnten zu wenig in die Schiene investiert wurde. Das muss jetzt geschehen, und das ist auch angestoßen. Zudem, und das ist auch wichtig, investieren wir natürlich auch und verbessern auch laufend den Service, investieren in die Digitalisierung der Angebote für unsere Kunden, zum Beispiel modernes Innenraumdesign, verbesserter Service, gutes Angebot in der Broadgastronomie. Das sind so einige Beispiele, oder die geht neuer, ein neuer DB Navigator, den wir gerade komplett neu gestaltet haben.
Ich wollte gerade fragen, ich meine, wir haben jetzt eben von einem Kernprozess gesprochen, sozusagen, also die Kunden von A nach B zu bringen, das ist ja der Kernprozess. Und auf der anderen Seite eben wollte ich jetzt wissen, ob man das kompensieren kann an anderen Touchpoints. Also wenn dieser Kernprozess eben nicht zufriedenstellend funktioniert, ob man das an anderen Stellen kompensieren kann. Du hast jetzt ein paar Ansatzmöglichkeiten erwähnt, also wenn du da noch ein bisschen ausführen kannst, gerne.
Tatsächlich, wir messen ja auch sehr intensiv und schauen uns intensiv die Zufriedenheit unserer Fahrgäste an. Und da sehen wir, das hast du gerade auch angesprochen, schon eine leichte Entkopplung auch in den letzten Jahren von der reinen Zufriedenheit mit der Pünktlichkeit und der Zufriedenheit insgesamt. Das heißt, die Anstrengungen, die wir machen, die fruchten auch. Das heißt, konsequent die Servicequalität zu verbessern, die Digitalisierung unserer Prozesse zu verbessern, Prozesse zu vereinfachen, bessere Reiseinformationen, neue Launches, die wir tatsächlich auch nach und nach alle dann modernisieren, beziehungsweise neue Launches irgendwie dann eröffnen. Das sind alles Themen, die zahlen auf die Kundenzufriedenheit ein, und wir merken tatsächlich dadurch auch, dass die Zufriedenheit deutlich besser ist als insgesamt als Zufriedenheit irgendwie mit der Pünktlichkeit. Und ganz wichtig natürlich auch der Faktor Mensch, wo wir die höchsten Zufriedenheitswerte haben. Und das macht mich auch sehr stolz, ist natürlich dann bei der Zufriedenheit mit unseren Mitarbeitern, die wir an Bord haben, weil die ganz häufig auch, wenn das Reiseerlebnis dann nicht positiv ist, es schaffen, das aufzufangen durch entsprechende freundlich und empathische Kommunikation.
Ja, genau, das habe ich ja selbst erlebt. Also das ist wirklich teilweise schon fast amüsant, wie witzig, dass die reagieren oder wie empathisch auch natürlich. Also das finde ich echt stark. Ja. Also das heißt, das machen die wirklich sehr gut. Also das heißt, ihr konntet also die Kundenzufriedenheit von der Pünktlichkeit entkoppeln. Und trotzdem bleibt es ja wahrscheinlich schwierig, eine hohe Kundenloyalität hinzukriegen. Gut, man könnte jetzt einwenden, dass es bei der Deutschen Bahn wahrscheinlich weniger schwierig ist, weil ihr da quasi konkurrenzlos unterwegs seid.
Ja, konkurrenzlos ist in Anführungsstrichen leider nicht so. Vielleicht kann man auch sagen, ist gut so, weil Konkurrenz belebt ja auch das Geschäft. Natürlich entscheidet jede Kundin, jeder Kunde tagtäglich, welches Verkehrsmittel sie oder er nutzt. Und damit haben wir natürlich starke Konkurrenz. Und das ist in erster Linie der Individualverkehr. Das heißt, jeder von uns hat ja immer wieder die Wahl, sich zu entscheiden, mit welchem Verkehrsmittel man reisen möchte. Und deswegen die Konkurrenz ist da. Und da müssen wir natürlich Anstrengungen unternehmen, um da ein möglichst gutes Kundenerlebnis irgendwie zu bieten.
Ja, du hast in Berlin ja darüber berichtet, wie ihr die Transformation von einem in die Jahre gekommenen Loyalitätsprogramm namens Bahnkomfort zu einem neuen Programm für Top-Kundinnen geschafft habt. Erzähl doch mal, wie es dazu kam, weshalb ein neues Statusprogramm überhaupt erst her musste.
Genau, beim Bahnkomfort-Programm ist es so, dass wurde eingeführt 2002. So, das ist dann nämlich schon jetzt mittlerweile mehr als 20 Jahre her. Und das wurde im Wesentlichen nie stark verändert, das Programm. Das heißt, wir haben irgendwie mehrere Phänomene, die wir dann beobachtet haben. Zum einen natürlich auch eine Inflation des Statuslevels, wenn man die Qualifizierungsstufe nicht anpasst. Trotzdem haben uns viele Kundinnen gesagt, dass es schwer zu erreichen ist. Ein einstufiges Programm, weil Bahnkomfort war ein einstufiges Programm, ist natürlich dahingehend herausfordernd, dass neue Vorteile, die man den Kundinnen anbieten möchte, direkt dann irgendwie einer großen Masse an Personen angeboten wird, was dann wirtschaftlich teilweise auch schwer darstellbar ist. Prozesse waren analog, komplex, und auch durch die Einstufigkeit hatten wir tatsächlich eine zu geringe Wertschätzung für die absoluten Top-Kunden.
Entschuldigung, schnell, die wir haben. Einfach damit ich das richtig verstehe und auch unsere Zuhörer, was heißt einstufig? Also heißt das, dass ihr eben alle Angebote allen angeboten habt?
Genau, das ist richtig. Also es war so, dass man ab einem Jahresumsatz von 2.000 Euro dann komplett alle Leistungen des Bankkomfortstatus bekommen hat. Das
Ach so, okay.
ist mittlerweile ja anders mit dem neuen Programm.
Ja, wie seid ihr denn vorgegangen, um die Bedürfnisse der BahnfahrerInnen zu ermitteln?
Wir haben uns sehr intensiv mit den Bedürfnissen der Bahnfahrerinnen beschäftigt, also vor allen Dingen natürlich auch mit den Bedürfnissen unserer Vielfahrenden. Wir haben da auf diverse Instrumente irgendwie zurückgegriffen, die uns zur Verfügung stehen, beziehungsweise die uns dann irgendwie sinnvoll erschienen. Zum einen haben wir natürlich dann einfach mit den Kundinnen gesprochen über verschiedenste Marktforschungsformate, sowohl qualitativ als auch quantitativ haben wir uns angeschaut, was sind denn überhaupt die Erwartungen an das Programm und wann leistet denn ein Statusprogramm überhaupt einen Mehrwert. Wir haben aber auch mit den Mitarbeitenden vor Ort gesprochen. Das ist auch ganz wichtig, um zu verstehen, wie gut funktioniert denn das Programm? Was kriegen denn, was sind denn auch die Feedbacks, die unsere Mitarbeitenden irgendwie direkt bekommen? An welchen Prozessen, an welchen Ecken hapert es vielleicht auch. Wir haben, und das ist ja, die Eisenbahn ist ja ein Produkt, wir sind ein Unternehmen, was irgendwie für großes Interesse auch in der Bevölkerung in vielen Gruppen irgendwie weckt. Wir haben, deswegen gibt es Fahrgastverbände, Expertengruppen, die sich sowieso mit unserem Produkt beschäftigen. Auch mit denen haben wir intensiv gesprochen, weil das sind in der Regel auch Kunden, die unser Produkt sehr intensiv nutzen. Was sind denn so die Schwachstellen oder die Wünsche, die diese Gruppen haben? Und schlussendlich haben wir dann auch noch, wir haben bei uns im Unternehmen Paten für verschiedene Zielgruppen, sogenannte Persona, ist ein anderer Begriff dafür, die tatsächlich irgendwie diese Zielgruppen verkörpern, die dann auch unterstützen in Projekten und dann entsprechend für verschiedene Zielgruppen deren Bedürfnisse mit einbringen und auch kritisch dann hinterfragen. Und durch die Vielzahl der Instrumente, der Gespräche, der Insights haben wir dann hoffentlich ein ganz gutes Konzept irgendwie entwickeln können.
Also hast du jetzt von verschiedenen Gesprächen gesprochen, mit verschiedenen Zielgruppen, Anspruchsgruppen. Auf der anderen Seite habt ihr wahrscheinlich auch eine Unmenge an Daten, die ihr auswerten konntet, oder nicht?
Genau, also das kommt natürlich dazu, stimmt, Daniel, das darf man natürlich nicht vergessen. Natürlich haben wir die Daten, die wir, und da haben wir eine ganz gute Datenlage natürlich, haben wir die Daten natürlich auch verwendet, um am Ende auch ein Gesamtkonzept zu entwickeln, was gut funktioniert. Wir haben eine Komplexität tatsächlich, die ist so ein bisschen bahnspezifisch. Wir haben ja auch irgendwie, und die Bank hat dann 100 als Produkt, das ist eine Flatrate, das heißt, ab einem gewissen Zeitpunkt gibt es gar keinen Anreiz mehr, Bahntickets zu kaufen. Und natürlich mussten wir auch gucken, wie wir um unsere spezifische Situation, die Rahmenbedingungen, die wir haben, dann ein entsprechend gutes Konzept entwickeln. Und die Daten auch zu Reiseverhalten, Reiseintensität unserer Kundin, die war natürlich eine ganz wertvolle Quelle am Ende für das Konzept.
Jetzt, du hast vorhin das so beiläufig fast erwähnt, das mit den Persona-Paten, da bin ich ja in Berlin drüber gestolpert, weil ich Persona-Daten gelesen habe. Kannst du dazu noch etwas mehr sagen? Weil ich fand das Konzept, als ich es dann verstanden habe, recht interessant.
Im Grunde sind das tatsächlich Kolleginnen, Kollegen, die in die Schuhe von bestimmten Zielgruppen schlüpfen. Na, zum Beispiel haben wir dann eine Persona oder einen Persona-Paten, der tatsächlich einen vielreisenden Geschäftsreisenden dann auch verkörpert und tatsächlich sich intensiv als das andere dann irgendwie tun, mit den Bedürfnissen, mit dem Reiseverhalten irgendwie dann auseinandersetzt. Das tatsächlich viel im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus der Organisation ist und natürlich dann auch einen relativ breiten Blick hat, wie diese Person, die einer Zielgruppe zugehörig ist, dann eine die Customer Journey durchläuft. Und das ist einfach ein weiteres wichtiges Insight, was wir dann nutzen konnten, tatsächlich um noch besser die Bedürfnisse dieser Zielgruppe, die für uns auch wichtig ist im Statusprogramm, die dann irgendwie mit in unsere Gedanken dann einfließen zu lassen.
Also walk in your customer's shoes, wie es im Service Design heißt, finde ich echt spannend, gut, ja, gutes Konzept. Jetzt zurück zum Bonusprogramm. Welche Möglichkeiten habe ich als Bahnfahrer denn, um Meilen zu sammeln? Logisch, wenn ich Bahn fahre, sammle ich Meilen. Aber es gibt ja beispielsweise bei Miles & More gibt es ja noch andere Möglichkeiten wie Hotelübernachtungen, Fahrzeugmieten etc. Kommt da bei der Bahn auch noch einiges dazu?
Erstmal, da muss ich dich leider korrigieren, Daniel. Bei uns sammelt man keine Meilen, sondern es sind tatsächlich Punkte.
Entschuldigung.
Aber es ist im Grunde das Gleiche, ne? Und du hast es auch gesagt, im Kern, und das ist auch der Großteil der Punkte, der gesammelt wird, werden die Punkte beim Bahnfahren gesammelt für den Kauf von Tickets. Daneben bieten wir beim Bonus ist schon ein Programm für Bahnfahrer. Also es lohnt sich im Wesentlichen auch für Bahnfahrer, insbesondere natürlich für viele Reisende, aber es ist als Programm für Bahnfahrer auch bewusst konzipiert. Haben wir Partnerschaften, die sehr gut ein Programm, was Bahn im Kern hat, sehr gut irgendwie ergänzt. Es sind reisenahe Partner, es sind Mobilitätspartner, die wir im Programm haben. Und bei denen können unsere Kundinnen dann auch Punkte sammeln und in der Regel die Punkte dann auch einlösen. Das heißt, das geht dann auch bei der Bahn, bei für Bahntickets natürlich, aber auch dann entsprechend bei diesen Partnern. Das sind unternehmenseigene und auch externe Partner. Beispielsweise haben wir unseren Carsharing und auch unseren Bike-Sharing-Anbieter Callabike tatsächlich auch
Okay.
mit als Sammelpartner im Programm.
Ja, ich wundere mich immer ein bisschen, also bei Miles & More beispielsweise, dass man eben die Meilen, dort sind es ja Meilen, dass man die für alles Mögliche ausgeben kann, auch zum Shoppen. Das kann ja nicht im Interesse jetzt bei euch, bei der Deutschen Bahn sein, dass man dann die Meilen oder die Punkte, Entschuldigung, die Punkte woanders ausgibt als für Ticketkäufe, also als um mehr mit der Bahn zu fahren. Und trotzdem eben geht ja diese Partnerschaften ein. Weshalb?
Also im Grunde steht da der Kundennutzen ganz klar im Vordergrund. Und ein Großteil unserer Kunden löst die Punkte auch in Bahnprämien ein, weil die auch, da glaube ich auch tatsächlich im Vergleich zu anderen Programmen, wir sehr attraktiv anbieten können. Ja, da haben die Kunden einen richtig guten Value for Money, wenn sie die Bahnprämien einsammeln. Das haben sie bei anderen Prämien auch, aber bei den Bahnprämien ist das besonders vorteilhaft.
Okay.
Und es gibt natürlich aber auch Kundinnen, die aus diversen Gründen auch mehr Interesse an anderen Prämien haben. Und das ist auch nennenswert. Und da wir wissen, dass dieses Interesse da ist, bieten wir tatsächlich dann eine breitere Palette als nur die Bahnprämien an. Beispielsweise haben wir auch, ja, unsere Bank hat 100 Kunden, die überwiegend auch alle im Bonusprogramm sind, weil sie natürlich auch beispielsweise über den Kauf der Bankkarte und dann direkt sehr viele Punkte sammeln. Die haben weniger Interesse an einer Freifahrt für sich, vielleicht eine Freifahrt für eine dritte Person, das bieten wir ja auch an. Aber da haben wir natürlich auch eine hohe Einlösequote der Punkte in so klassische Sachprämien. Und deswegen haben wir auch ein Interesse daran, neben den Bahnprämien ein attraktives, breiteres Prämienportfolio anzubieten.
Spannend. Nun sind ja Statusprogramme oft oder haben Statusprogramme oft auch den Nachteil, dass sie weniger oft Reisende eher frustrieren. Wie geht ihr mit dieser Zweiklassengesellschaft um?
Aus dem Grund, weil ich sehe es gar nicht so stark als eine Zweiklassengesellschaft, ne? Aus dem Grund bieten wir das beim Bonusprogramm erstmal allen Kunden an. Das ist ja jetzt kein Mechanismus, den wir alleine erfunden haben, sondern das machen andere Programme ja auch. Aber man kann sich zu beim Bonus anmelden und kann direkt von Vorteilen profitieren. Zum Beispiel auch exklusive Ticketaktionen, die alle beim Bonuskunden bekommen. Und was wir noch, natürlich ist die Statusleistung, da sind wir dann auch, weil wir sie einfach nicht für alle Bahnreisenden irgendwie produzieren können, beispielsweise die Lounges. So viel Kapazität hätten wir an den Bahnhöfen nicht, dass alle unsere Reisenden in die Lounge können. Da muss man irgendwie logischerweise es begrenzen und deswegen gibt es halt den Status ab einem gewissen Volumen an Reisen, die unsere Kunden machen. Und genau, was wir gemacht haben, ist aber, wir haben aber das Qualifizierungslevel im Rahmen des Relaunchs, den wir vorgenommen haben, des Statusprogramms, das haben wir gesenkt, weil wir gesagt haben, wir
Okay.
wollen es schneller erreichbar machen und attraktiver machen, natürlich dann nicht mit dem vollen Leistungspaket, was dann Kunden bekommen, die noch mehr mit uns reisen. Das die bekommen das dann mit einem nächsthöheren Statuslevel, aber das Einstiegslevel, wo man auch schon Gutscheine für die Lounge beispielsweise bekommt, das haben wir bewusst gesenkt.
Na super. Kann man sich den Eintritt auch kaufen? Also das kann man ja beispielsweise bei Miles & More, dass man sich da irgendwie für, ich weiß jetzt nicht mehr, was es kostet, extra dann eben diesen Eintritt kaufen kann, unabhängig davon, wie viele Meilen man geflogen ist.
Das gab es auch in der Vergangenheit, das haben wir dann eingestellt, weil wir gesagt haben, für uns ist der Zugang zur Lounge eine, damit möchten wir die Wertschätzung unseren Kunden gegenüber, unseren Vielfahrenden ausdrücken und deswegen möchten wir das nicht mehr erkaufbar machen. Das haben wir bewusst,
finde ich
bieten
gut.
wir
Ich
das
habe das
nicht
nie
mehr an.
verstanden. Okay, alles klar. Jetzt, ja, es gibt ja auch Fälle natürlich, wo dann die Leute unnötig fliegen, um den nächsten Status zu erreichen. Also ich kenne da mindestens einen. Gibt es das auch bei den Bahnfahrten? Ist dir sowas bekannt?
Das also nicht in der Form, wie du das sicherlich von Reisenden, die dann irgendwie in den Vielfliegerprogrammen dann auch teilnehmen oder an den Vielfliegerprogrammen teilnehmen. In der Form beobachten wir das nicht, muss ich sagen. Aber das kommt natürlich gelegentlich vor. Und ist auch
Alles klar.
Feedbacks, die ich dann bekomme von Kundinnen, die sagen, so die eine Reise, die habe ich dann doch nochmal gemacht, weil ansonsten hätte ich meinen Goldstatus in diesem Jahr nicht mehr bekommen.
Das meinte ich. Ja, jetzt habt ihr kürzlich in Mannheim eine neue Lounge eröffnet. Wie viele gibt es denn insgesamt eigentlich in Deutschland?
Also in Deutschland haben wir insgesamt 15 Lounges aktuell.
Und ihr plant da noch weitere, nehme ich an.
Dazu gibt es intern Pläne. Was wir gerade relativ konkret machen, ist, wir modernisieren Schritt für Schritt die Lounges. Und beispielsweise haben wir auch gerade die neue modernisierte Lounge in Mannheim eröffnet, die du angesprochen hast, Daniel. Übrigens auf einer deutlich vergrößerten Fläche auch, ne? Weil wir schon gucken, wenn beispielsweise in Bahnhöfen in Stuttgart und in München, da sind wir gerade in provisorischen Lounges unterwegs, einfach weil die Bahnhöfe hier umgebaut werden. Da gucken wir natürlich, welche Flächen sind denn auch dann attraktiv und versuchen dann möglichst gute Lagen und möglichst große Flächen dann auch zu bekommen, damit wir da dementsprechend einen guten Aufenthaltsort für unsere Vielfahrenden dann anbieten können.
Spannend, Sven, vielen Dank. Jetzt zu einem ganz anderen Thema. So eine Transformation von einem alten Bonusprogramm auf ein neues ist ja wahrscheinlich sehr umfangreich und bedeutet vermutlich auch, dass da viele Stellen involviert werden, viele Leute mitreden und ja auch mitarbeiten müssen, dass das alles zum Fliegen kommt. Erzähl doch bitte mal, wie ihr diese Transformation angegangen seid, was es alles zu berücksichtigen galt.
Du hast es schon angesprochen, das war kein kleines Unterfangen, das Statusprogramm irgendwie neu auszurichten. Das war kein kleines Unterfangen, weil wir natürlich sehr viele betroffene IT-Systeme hatten. Das war also keine Anpassung nur im, in Anführungsstrichen, im CRM-System. Wir mussten die Bambonus-App beispielsweise auch umbauen und weitere CRM-Systeme oder einen weiteren CRM-System Anpassung vornehmen. Wir haben parallel und das hast du und vielleicht auch einige Zuhörer auch der Presse entnommen oder habt selber schon auf euer Handy geladen, den neuen DB Navigator gelauncht und auch das neue Bahn.de und tatsächlich dahinter steht ein kompletter Neuaufsatz des Vertriebssystems im Hintergrund. Das ist eines der größten IT-Projekte in Europa gewesen in den letzten Jahren. Das heißt, da waren wir in einem Umfeld, wo sowieso die IT-Ressourcen sehr stark dann schon belastet waren. Und dann ist ja auch, weil wir versuchen schon in vielen Bereichen auch Projekte agil umzusetzen. Das ist bei einem Statusprogramm, was schon da ist, wenn man das erneuern möchte, sehr herausfordernd, weil natürlich im Grunde eine Stichtagsumstellung am Ende ansteht. Das heißt, das neue Programm löst zu einem bestimmten Stichtag dann das alte ab. Also da muss zum einem Stichtag hin dann auch alles funktionieren und umgesetzt sein. Und für ein gutes Kundenerlebnis müssen alle mitmachen. Und das hast du auch angesprochen. Und nicht nur in zentralen Einheiten in der IT und die Menschen, die konzeptionell an dem Thema arbeiten, sondern auch die Menschen, die am Ende quasi mit unsere Kundin im Kontakt sind, damit die damit die Leistungen auch irgendwie gut funktionieren und damit das Kundenerlebnis ein gutes ist. Was haben wir dafür gemacht? Wir, also zum Ersten war, haben wir eine starke Rückendeckung auch im Top-Management gehabt. Über die gesamte Laufzeit des Projektes, ohne das wäre das nicht möglich gewesen, muss ich schon sagen. Also tatsächlich, da war eine starke Rückendeckung und starker Wille da, dass wir das Statusprogramm neu aufsetzen. Dann haben wir das Projektteam sehr crossfunktional mit einem sehr breiten Skillset aufgesetzt. Das heißt, wir hatten eigentlich sämtliche Kompetenzen von den IT-Architekten bis zu Kommunikationsexperten, alle im Projektteam mit drin, und die haben das als gemeinsames Projekt mit einem gemeinsamen Ziel, haben die das dann gemeinsam über mehrere Jahre umgesetzt. Durchgehender Feedback-Loop zu den Kunden, auch wichtig, auch unterwegs, weil so ein Projekt, also bei uns hat es zumindest mehrere Jahre gedauert. Natürlich dann auch, dann muss man mal an dem Scope arbeiten, wenn man dann merkt, manche Dinge, die man sich mal vorgenommen hat, sind doch aufwendiger, als man das ursprünglich mal gedacht hat. Und am Ende muss für die Kundinnen natürlich noch was rauskommen, was dann auch einen Mehrwert und idealerweise zu einer Begeisterung führt. Und natürlich haben wir deswegen immer eng geguckt, das, was wir vorhaben, wie kommt das denn irgendwie an? Und wir haben dann...
Also ihr wart da im ständigen Dialog mit Kunden oder potenziellen Kunden auch.
Wir haben, und, genau, regelmäßige Marktforschung haben wir dann irgendwie auch während des Projektes weiterhin durchgeführt.
Spannend. Jetzt neben den Persona-Paten ist mir noch was anderes hängen geblieben aus dem Gespräch in Berlin. Und zwar hast du dort von einem MEP gesprochen. Statt eines Minimal Viable Products hast du von einem Minimal Enjoyable Product, also Minimum Enjoyable Product, gesprochen. Das hat mir sehr gefallen. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
Erstmal freut es mich, dass es bei dir hängen geblieben ist. Tatsächlich bei uns, glaube ich, im kompletten Projektteam wahrscheinlich auch, weil das wirklich ein ganz wichtiger Leitstern für uns war, weil wir haben auch intensiv diskutiert, als dann wir leider die Scopings auch vornehmen mussten, an welchen Stellen ist das denn okay und an welchen Stellen ist das dann irgendwie nicht okay. Und für uns war immer wichtig, am Ende wollen wir kein Produkt rausbringen, was funktioniert, was nur funktioniert, sondern die Kunden haben ja schon ein in Anführungszeichen funktionierendes Statusprogramm, aber wir wollen ja, dass die Kunden auch begeistert sind, dass sie einen Nutzen daraus ziehen und mehr Nutzen als aus dem heutigen Programm. Und da haben wir gesagt, oder für uns definiert, wo ist denn so die Messlatte, unter die wir gar nicht gehen dürfen, weil dann wird das Programm nicht mehr für Begeisterung sorgen. Und die haben wir relativ klar gezogen und das war immer unser Leitstern, wo wir gesagt haben, wenn wir den nicht mehr erreichen, dann muss man auch diskutieren, ob wir dieses Unterfangen am Ende stoppen. Und der Ausdruck dafür war das Minimum Enjoyable Product. Das heißt aber auch natürlich, da steckt auch drin, dass wir auch noch Ideen haben natürlich für die Zukunft, um das Programm dann auch noch weiterzuentwickeln, weil da sind wir natürlich nicht am Ende.
Die sind jetzt im Product Backlog.
Sozusagen, genau. Und warten auf Umsetzung in den kommenden Jahren.
Und dann nehme ich an, werdet ihr nach wie vor diese Befragungen durchführen und das Produkt versuchen kontinuierlich, also das, was jetzt auf dem Markt ist, kontinuierlich zu verbessern. Also neben dieser Zusatzfunktionalität, die vielleicht jetzt im Product Backlog noch pendent ist, nehme ich an, dass ihr da auch Feedback sammelt jetzt für das bestehende Programm und das versucht zu, also dahingehend zu verbessern, wo vielleicht da negative Feedbacks kommen.
Genau. Also man muss sagen, tatsächlich, das Programm wird sehr gut angenommen. Das ist erstmal sehr erfreulich. Wir sind ja auch von einem eher analogen Programm. Früher war ja die Bahncard, auf die das Bankkomfort-Logo aufgedruckt war, Zugangsberechtigung zu den Leistungen. Und mittlerweile ist das Programm rein digital. Und die Kunden bekommen über die Bambonus-App alle Leistungen an einem Ort, aber bekommen in Anschluss auch nur noch über die App, also digital Zugang zu den Leistungen.
Wie wurde das akzeptiert auf Kundenseite? Dass ihr da nur noch digital unterwegs seid?
Natürlich gab es auch Stimmen, die gesagt haben, das finden sie nicht gut, ganz klar. Aber tatsächlich der überwiegende und wirklich der Großteil der Kunden hat uns darin bestätigt, dass das der richtige Weg ist. Und den werden wir auch so weitergehen. diesen Weg, weil natürlich uns das auch die Möglichkeit bietet, einfach Prozesse viel einfacher zu gestalten. Wir haben keine
Ja,
Kartenaustauschprozesse.
Die nicht digitalen, die werden auch aussterben, früher oder später.
Ich glaube
also
tatsächlich gar nicht, dass die nicht digital in Anführungsstrichen aussterben, sondern viele werden dann tatsächlich auch doch digitaler und sind dann doch digitaler, als man das manchmal meint. Und da muss man ehrlicherweise sagen, auch die Zeit, wir haben in den letzten Jahren schon auch einen Digitalisierungsschub, auch durch die Einschränkungen, die wir durch Corona hatten, Digitalisierungsschub dann erlebt. Und das hat auch dazu geführt, dass die Akzeptanz einfach dann deutlich höher war am Ende.
Noch eine Frage. Eben, du hast es erwähnt, ihr habt da mit sehr vielen Mitarbeitenden zu tun gehabt innerhalb der Deutschen Bahn für diese Transformation. Gab es da auch Widerstände? Und wenn ja, wie seid ihr mit diesen umgegangen?
Also Widerstände tatsächlich gar nicht unbedingt. Also Widerstände haben wir nicht erlebt. Natürlich Fragen. Also natürlich Fragen, was heißt denn das, das neue Programm? Dann auch für mich persönlich. Also vor allen Dingen auch für die Mitarbeitenden im Board Service, in den Launches, wo es natürlich neue Regeln gibt für den Zugang, neue Prozesse gibt. Aber tatsächlich, da haben wir auch eine Offenheit erlebt, weil auch da viele schon auch es gesehen haben, dass das Veränderungen am Bankkomfortprogramm wirklich sinnvoll sind. Deswegen Offenheit. Wir haben natürlich intensiv auch die Mitarbeitenden dann geschult damit und ihnen erklärt, was denn die Inhalte, wie die Prozesse des neuen Programms dann auch funktionieren, damit sie eine Handlungssicherheit haben und dann auch unseren Vielfahrenden, die dann ab dem Tag der Umstellung logischerweise auch mit vielen Fragen dann aufgetaucht sind, für sie dann irgendwie einen guten Service bieten zu können und auch entsprechend für die Fragen gerüstet zu sein.
Also ihr habt nicht nur intern oder nicht nur extern viel kommuniziert, sondern auch intern viel kommuniziert.
Genau, und auch intensiv dann irgendwie Schulungen durchgeführt. Das ist auch ganz wichtig.
Ja, ganz wichtig. Absolut. Gibt es denn eigentlich erste Resultate schon? Also kannst du darüber was sagen? Also wie jetzt beispielsweise durch das neue Bonusprogramm die Kundenzufriedenheit gestiegen ist oder die Kundenloyalität?
Also wir haben sehr gute Zufriedenheitswerte in der ersten Befragung, die wir dann im letzten Jahr auch schon gemacht haben, irgendwie messen können, dass die Kunden, gerade die Vielfahrenden, sehr zufrieden sind mit dem neuen Programm, also auch mit den neuen Leistungen, die wir anbieten können. Zu weiteren Daten und natürlich gucken wir auch, hat der Business Case, der dahinter steckt, erreichen wir den, ne, und der funktioniert natürlich sehr stark über die Loyalisierungseffekte. Kann ich tatsächlich irgendwie keine Details nennen, aber auch da ist unser Fazit positiv. Was wir auch merken, das ist logisch, dass das so ist, aber trotzdem freut uns das, dass natürlich die Nutzungsintensität der Bambonus-App deutlich gestiegen ist. Und das ist auch strategisch für uns sehr wertvoll, weil wir dadurch natürlich über die App als ist auch ein Kommunikationskanal unsere Kunden noch viel besser erreichen können und mehr Kunden gut erreichen können. Also das Gesamtfazit ist durchweg positiv, was wir aktuell ziehen.
Ja, schön. Freue mich für die Deutsche Bahn und für dich insbesondere. Jetzt zu einem ganz anderen Thema noch, bevor wir dann zum Schluss kommen müssen, langsam. Thema Nachhaltigkeit. In einer Vorbesprechung hast du erwähnt, dass dir das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig ist. Wie geht ihr bei Bahnbonus mit dem Thema um?
Stimmt. Das Thema Nachhaltigkeit ist mir sehr wichtig. Das ist ein Teil der DNA auch des Unternehmens, Teil der DNA der Deutschen Bahn, ist auch ganz fest in unserer Strategie, in unserer Konzernstrategie, in unserer Geschäftsfeld irgendwie Strategie verankert und ist mir auch persönlich ein wichtiges Anliegen. Und deswegen ist mir das auch wichtig, dass wir bei Bahnbonus auch ein Vorreiter sind in Bezug auf Nachhaltigkeit, sowohl Vorreiter gerne im Unternehmen, aber natürlich auch unter Loyalty-Programmen, die es auf dem Markt gibt. Wo haben wir starke Möglichkeiten, das Programm noch nachhaltiger zu gestalten? Das ist im Bereich Klimaschutz. Das weißt du ja wahrscheinlich auch. Wir fahren mit 100% Ökostrom bei der DB Fernverkehr tatsächlich und sind dadurch irgendwie das Bahnfahren massiv besser für das Klima als mit jedem anderen Verkehrsmittel, das der Fall ist. Und Das Sammeln, das Einlösen dreht sich ja sehr stark um die Bahn. Ja, damit haben wir natürlich per se als Loyalitätsprogramm der Bahn auch sehr gute Voraussetzungen, ein nachhaltiges Programm
Na,
zu sein.
stimmt.
Aber wir bieten ja auch andere Prämien an. Wir haben auch Partner natürlich im Portfolio. Gerade im Bereich Ressourcenschutz haben wir uns natürlich zum Ziel gesetzt, dass auch Sachprämien perspektivisch irgendwie auch komplett nachhaltig dann angeboten
Na,
werden.
super.
Oder aber dann tatsächlich, das schließt dann Packaging, Versand, alles mit ein. Also da gucken wir schon unter jeden Stein dann auch tatsächlich, dass wir da wirklich alle Hebel, die wir haben, dann in die Nachhaltigkeitsrichtung drehen. Wir haben die Plastikkarten abgeschafft. Das gibt natürlich auch einen Vorteil, weil dadurch die Prozesse einfacher werden. Aber das ist natürlich auch aus Umweltgesichtspunkten tatsächlich irgendwie sehr sinnvoll, weil gerade beim
Vorbildhaft, ja.
Statusprogramm sind das ja massive Kartenaustauschprozesse, die man hat, wenn Kunden in ein nächstes Level kommen. Das sind gigantische Berge Plastik, wenn man sich das dann mal auf einem Haufen vorstellen würde. Und
Das kann ich mir vorstellen.
da haben wir natürlich dann auch damit tatsächlich einen wichtigen Schritt gemacht.
Ja, super. Also wirklich beispielhaft oder vorbildhaft, was ihr da alles tut. Natürlich ist es einfach als Deutsche Bahn oder als Bahnunternehmen nachhaltig zu sein, logisch. Aber es ist ja nicht selbstverständlich, dass man mit grünem Strom fährt, also mit Ökostrom fährt. Eine Frage hätte ich noch zum Schluss, die Gretchenfrage, die ich oft stelle, ganz am Schluss. Wenn du jetzt in deinem Fall Dr. Richard Lutz, der Vorsitzende der Deutschen Bahn wärst, was würdest du zuerst ändern?
Spannende Frage tatsächlich. Meine Antwort ist, ich finde, dass unser Vorstandsvorsitzender gerade einen sehr guten Job macht. Und ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass die richtigen Dinge gerade angepackt werden. Und das sind im Kontext der Bahn sehr langfristige Hebel, die man in Bewegung setzen muss. Und wir haben einen starken Fokus auch über die Strategie, die ja auch seine Handschrift dann trägt, einen sehr starken Fokus auf, wir wollen eine gute Bahn für Deutschland sein, eine gute Bahn für die Menschen sein. Wir möchten einen Teil für die Mobilitätswende, einen großen Teil für die Mobilitätswende leisten. Und da werden gerade alle Hebel auch gemeinsam mit der Politik in eine Richtung gedreht, dass wir das in der Zukunft auch sein können und in der Zukunft auch irgendwie hoffentlich dann mit einer anderen Pünktlichkeit irgendwie unterwegs sein können. Und da würde ich jetzt aktuell nichts anders machen, als er das gerade tut.
Okay, schön gesagt. Ja, wunderbar, Sven. Also vielen herzlichen Dank für dieses sehr spannende Gespräch. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn. Er ist auf allen gängigen Kanälen zu finden. Folgen Sie mir auf LinkedIn und X. Und falls Sie Lust haben, werden Sie Teil unserer Community. Am einfachsten, indem Sie den Hashtag #BeyondCXM verwenden bei Ihrem nächsten Post. Ich freue mich aber auch über persönliche Nachrichten. Bis bald.